So, warum sind die Berufe, die typischen Frauenberufe, sind viel schlechter bezahlt als typische Männerberufe?
Ja.
So, das ist ein komplett strukturelles Problem. Das sind Care-Arbeit-Jobs, die früher gar nicht bezahlt wurden und jetzt schlecht bezahlt werden. Warum sind viel weniger Frauen in Führungspositionen als Männer? Weil die karrieretechnisch oft ausgebremst werden, dadurch, dass die Kinder bekommen und dann einen schwereren Berufseinstieg haben.
Hallo und herzlich willkommen zu Politversum, unserem Podcast und zur mittlerweile 8. Folge. Ich freue mich total, dass wir es endlich geschafft haben, uns jetzt tatsächlich zu sehen, die Technik funktioniert und dass wir hier sitzen und unseren Podcast aufnehmen. Gegenüber von mir sitzt Athena.
Hallo.
Und ja, und möchtest du erzählen, worüber wir heute sprechen?
Unser heutiges Thema ist ein relativ großes Thema. Das beschäftigt eigentlich unsere ganze Bevölkerung und besonders eine Hälfte unserer Bevölkerung, und zwar Frauen. Und wir wollen uns heute darüber unterhalten, warum wir Feminismus brauchen und was Feminismus überhaupt ist. Ich glaube, dass viele Frauen schon mal den Moment hatten in ihrem Leben, wo sie sich diskriminiert gefühlt haben wegen ihrem Geschlecht oder irgendwelche sexualisierten Momente hatten. Und wir wollen heute mal ein bisschen anpacken, vor allem weil Feminismus ja auch so einen negativen Beigeschmack hat bei manchen Menschen. Und wir wollen besprechen, was Feminismus halt ist und das dann ein bisschen konkreter definieren und ein paar Gründe geben, warum wir Feminismus noch brauchen oder überhaupt fragen, brauchen wir Feminismus heute noch oder sind Frauen nicht schon längst gleichberechtigt?
Genau, und weil das Thema so groß ist, haben wir es direkt mal aufgeteilt und haben beschlossen, dass wir erstmal damit beginnen, was wir unter Feminismus eigentlich verstehen. Und ich glaube, die erste Intuition von vielen ist mittlerweile, Dinge zu googeln.
Genau.
Und wenn man Feminismus googelt, kommt dabei raus, also Wikipedia sagt dann, Wikipedia, wir wissen alle, was für eine gute Quelle das ist, nicht, aber Wikipedia sagt dann, Feminismus bezeichnet soziale Bewegungen, insbesondere die Frauenbewegung, welche sich die Durchsetzung der gesellschaftlichen, politischen, juristischen und auf das Arbeitsleben bezogenen Rechte der Frauen und damit die Beseitigung der sozialen und politischen Benachteiligungen der Frauen zum Ziel gesetzt hat. Und dazu lässt sich direkt mal sagen, ja, ist definitiv eine lange, ausführliche Definition von Feminismus. Allerdings gibt es halt einfach nicht die eine Definition von Feminismus und es gibt auch nicht den einen Feminismus. So, und weil man ja eigentlich, wie gesagt, von Feminismen reden müsste, würde ich direkt einfach mal anfangen oder ein paar vorstellen. Das sind so viele Formen des Feminismus, dass es auch nicht funktionieren wird, dass ich jetzt alle hier ausbreite. Aber ich würde direkt mal die Empfehlung rausgeben. Es gibt eine sehr, sehr gute Seite, über die ich damals irgendwann mal gestolpert bin, von der Böll-Stiftung. Die steht den Grünen sehr nahe. Da hat Dr. Ilse Lenz, Fun Fact, ich hatte mal ein Seminar bei ihr und ich fand es ziemlich toll, dieses Seminar. Es waren super viele Leute, was sehr anstrengend war, aber inhaltlich fand ich es richtig gut. Und da hatte ich ein Seminar bei Ilse Lenz in der Uni und die hat für die Böll-Stiftung einen Text geschrieben mit der Überschrift, was ist Feminismus? Und ich finde den total gut, um einfach mal diesen Einblick in die verschiedenen Feminismen zu bekommen. Und da schreibt sie direkt als erstes, Grundanliegen aller feministischen Strömungen sind die Selbstbestimmung, Freiheit und Gleichheit für alle Menschen, die im öffentlichen wie auch im privaten Leben verwirklicht werden soll. Den Punkt finde ich richtig, richtig wichtig, also dass das nicht nur das öffentliche Leben ist, dass es nicht nur den Beruf oder Ähnliches angeht, sondern tatsächlich einfach auch privat. Dass auch auf privater Ebene Selbstbestimmung, Freiheit und Gleichheit für alle Geschlechter herrschen soll. Und das ist dann natürlich immer schwieriger umzusetzen, das wissen wir alle, aber dazu später. Dann listet Ilse Lenz in diesem Artikel ziemlich viele Feminismen auf. Den liberalen Feminismus, den Differenzfeminismus, den radikalen Differenzfeminismus, also nochmal eine Unterart, den konservativen Feminismus, sozialistischen Feminismus, transformativen Feminismus, den Ökofeminismus, den postkolonialen Feminismus, den diskurstheoretischen Feminismus und den Queerfeminismus. Und ich bin mir sicher, man kann, wenn man sich damit genauer beschäftigt, könnten wir jetzt eine wahnsinnig große Diskussion darüber führen, ob alle Feminismen denn so feministisch sind und so weiter. Mhm. Aber wir sehen direkt, es gibt super viele unterschiedliche Variationen. Deswegen gibt es, glaube ich, auch oft Diskussionen, wenn Menschen sagen, das ist aber überhaupt nicht feministisch und andere sind der Überzeugung, dass das das ist. Also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, solche Diskussionen.
Ja, voll. Also vor allem so radikaler Feminismus ist, glaube ich, bei vielen Menschen mittlerweile so im Kopf angekommen, wenn es um Feminismus geht. Weil, also theoretisch kann sich ja jeder Feministin nennen. Und bei so Personen wie zum Beispiel Alice Schwarzer, die für Feminismus, für Frauen, quasi also für die Gleichberechtigung von Frauen, sich einsetzt und sich als Feministin betitelt und auch immer so als die eine Feministin betrachtet wird, aber gleichzeitig so eine transfeindliche Person ist und nur biologisch oder als Cis-Frauen einbezieht und auch total white fokussiert ist, also gar nicht so diesen intersektionalen Feminismus irgendwie betrachtet und irgendwie auch berücksichtigt, dass Feminismus auch in Kombination mit Rassismus, Klassismus und so weiter betrachtet werden muss. Also dadurch, dass es halt so viele Beispiele gibt von Feministinnen oder vermeintlichen Feministinnen, eigentlich müsste man für jeden Feminismus wirklich so ein konkretes anderes Wort haben, damit man untereinander unterscheiden kann.
Ja, genau. Und genau da hätten wir ja die Diskussion. Also Alice Schwarzer bezeichnet sich selbst als Feministin und ich würde sagen, also da fehlt aber einiges, ja. Was dem Feminismus, das feministische Verständnis, was ich habe, definitiv zugrunde liegt.
Ja, voll. Feminismus verändert sich ja auch immer. Also theoretisch sollte Feminismus oder was heißt sollte, aber so theoretisch ist so der Grundsatz von Feminismus mehr oder weniger der gleiche, aber dadurch, dass sich ja die Umstände ändern und dadurch auch die Forderungen, kann sich halt auch Feminismus inhaltlich voll ändern. Mhm. Und dadurch bleiben manche Menschen, die Feministinnen in den 70ern waren, halt auch mit ihrem Gedankengut in den 70ern und mit ihrer Vorstellung der Welt, und andere Menschen entwickeln sich weiter und auch Feminismus entwickelt sich weiter und wird viel breiter gedacht oder ja, anders definiert, als er das in den 70ern war. Und da müssen sich die Menschen eigentlich auch mitentwickeln.
Ja, und ich würde sagen, das hat teilweise tatsächlich mit der Zeit zu tun, die sich weiterentwickelt. Aber teilweise, wie ich jetzt erklären würde, gibt es wirklich auch unterschiedliche Auffassungen von Feminismus. Dieser Differenzfeminismus, den ich vorhin mal kurz angerissen habe, der ist zum Beispiel ein Feminismus, der die Differenzen, also die Unterschiede der Geschlechter, ziemlich betont. Und die Form des Feminismus geht davon aus, dass Frauen in einem Männerstaat eine Art Gegengewicht zur männlich zentrierten Rationalität, also sie gehen davon aus, dass Männer einfach rationaler sind und Frauen emotionaler. Und dass
Frauen denken mehr mit Gefühlen und Männer mehr mit dem Kopf.
Ja, so in der Art. Also überspitzt formuliert kann man das bestimmt so sagen, ja. Und dass die sagen halt, dass Frauen in diesem Männerstaat ein Gegengewicht zu dieser männlich zentrierten Rationalität darstellen müssen. Und dass Frauen halt zum Beispiel als potenzielle Mütter für Liebe, Fürsorge und Frieden stehen und genau solche Werte dann halt auch in diese Männerwelt, die so rational ist und ohne diese Gefühle ist, einbringen muss.
Deswegen gibt es immer diesen Begriff, ja, Frauen sind viel zu emotional dafür, die sind viel zu sensibel, um irgendwelche bestimmten Berufe zum Beispiel auszuführen. Dafür braucht man einen starken, straightforward denkenden Mann und kann keine emotionale Frau nehmen. Also das war jetzt ein Zitat, by the way. Das ist nicht meine Meinung.
Ja, total. Und das ist halt auch gleichzeitig andersrum so, dass halt dadurch die typischen Frauenberufe in Anführungsstrichen, da gehen viele einfach auch davon aus, ja, das können Frauen auch einfach besser. Frauen können sich auch einfach besser um Kinder kümmern und Frauen können sich auch einfach besser um kranke Menschen kümmern, weil die sind ja viel emotionaler. Ja, sehe ich jetzt nicht so, dass das automatisch so gegeben ist. Es hat einfach jeder Mensch einen komplett anderen Charakter und komplett andere Stärken und Schwächen. Und ich denke, ich könnte mich gut um Kinder kümmern, aber ich habe auch definitiv einen sehr rationalen Charakterzug in mir, mit dem ich, glaube ich, einige Menschen hier und da mal auf die Palme bringe. Aber ich glaube, dass das nicht automatisch, dass du sagen kannst, ja, Frauen sind emotionaler und Männer weniger. Und dann ist auch die Frage, die ich mir da stelle, wie sehr ist das, wenn man sagt, Frauen sind emotionaler und Männer weniger, so Frauen weinen mehr und Männer nicht zum Beispiel, wie sehr ist das auch einfach etwas, was erlernt ist über Generationen, was durch diese Vorstellung von so hat eine Frau zu sein und so hat ein Mann zu sein, so in den Köpfen der Menschen eingebrannt ist.
Voll, also wenn man anfängt, so über Geschlechterrollen und so zu reden und sich mal verschiedene Theorien anguckt, es gibt ja auch also die Theorie, dass Gender, dass das Geschlecht, dass das soziale Geschlecht komplett geformt ist von der Öffentlichkeit und von der Gesellschaft und dass uns halt seit unserer Geburt quasi beigebracht wird, dass wir uns unserem zugeordneten Geschlechterrollen, also unserem biologischen Geschlecht dementsprechend verhalten müssen. Wobei ich finde, allein jetzt mal so logisch betrachtet, so die Hälfte der Weltbevölkerung ist biologisch weiblich. So, wie kannst du eine ganze Hälfte, das sind Milliarden von Menschen, so unter einen Scheffel ziehen, heißt das so, über einen Scheffel ziehen, glaube ich? Ich weiß nicht, das Sprichwort, also so verallgemeinern. Wie kannst du so die so verallgemeinern und sagen, die sind alle so und so und die sind alle so und so, das ist einfach kompletter Bullshit. Vor allem, wenn man überlegt, dass Geschlechterrollen sich auch in verschiedenen Kulturen unterscheiden und Frauen in anderen Kulturen halt komplett andere quasi Klischees und so Vorurteile gegenüber Frauen existieren, als die bei uns in Deutschland oder in der westlichen Welt quasi existieren.
Definitiv, das muss dann halt auch immer berücksichtigt werden und das ist ein riesengroßer Punkt. Es gibt dann aber auch noch, um weiterzumachen bei diesen verschiedenen Feminismen, zum Beispiel den konservativen Feminismus, der ebenfalls von einer Geschlechterdifferenz ausgeht und der sich halt für Chancengleichheit im Beruf, in den Medien, in Politik und so weiter einsetzt und mit der Begründung aber halt auch von diesen Geschlechtsunterschieden ausgeht und sagt, wir brauchen die weibliche Emotionalität auch in der Wirtschaft und auch in der Politik und auch in diesen typischen, in Anführungsstrichen, Männerberufen und die halt diese Begründung auch haben oder beziehungsweise diesen Differenzpunkt auch haben, den großen Unterschied, den sie betonen. Und gleichzeitig sagen sie aber, und wegen dieses Unterschieds müssen wir in den Berufen und in den verschiedenen Branchen halt auch mehr Frauen haben, weil Frauen andere Stärken und andere Schwächen, aber auch andere, vor allem diese Stärken werden betont, mitbringen, die halt auch in der Wirtschaft, in der Politik, in etc. gebraucht wird. Was aber halt, wie du gerade gesagt hast, in solchen differenzfeministischen Formen des Feminismus total fehlt, ist die Thematisierung von intersektionalen Ungleichheiten. Intersektionalität, nochmal kurz eingeschoben, bedeutet, es gibt halt Menschen, auf die wirken mehrere Diskriminierungsformen gleichzeitig.
Genau.
Und wie zum Beispiel Sexismus, Klassismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit, Ableismus, also das ist Behindertenfeindlichkeit. Also ich bin zum Beispiel eine sehr, sehr privilegierte Person unter den Diskriminierten, wenn man so sagen kann, weil ich bin weiß, was definitiv die privilegiertere Form ist. Ich bin nicht queer, ich bin cis, ich bin hetero, ich bin nicht behindert und so weiter. Also ich habe da so viele Privilegien und dann gibt es aber Menschen, so privilegierte Frauen zum Beispiel oder privilegierte BPOC, Women of Color, die alle nochmal eine ganz andere, die erleben ja sowohl Sexismus als auch Rassismus oder Ableismus oder und so weiter. Also es gibt Intersektionalität bedeutet, dass diese ganzen Diskriminierungsformen auf Personen gleichzeitig wirken und das muss berücksichtigt werden. Und das tut dieser differenzfokussierte Feminismus halt gar nicht.
Es ist vor allem voll wichtig, wenn es zu so Definitionssachen geht. Also es gab ja schon mehrere Fälle, wo Straftaten benannt werden mussten, ob das jetzt sexistisch war oder ob das rassistisch war. Und bei so Women of Color ist es schwer, das als separate Sachen zu betrachten, weil einfach Sexismus plus Rassismus in einem, wenn beides wirkt, hast du eine komplett neue Diskriminierungsform. Und das äußert sich komplett anders als bei weißen Frauen oder bei schwarzen Männern.
Ja.
Ein Problem, was halt im öffentlichen Feminismus halt oft herrscht, ist, dass es halt super weiß zentriert ist und sich an weißen Diskriminierungsformen gegenüber Frauen quasi so festhält und gar nicht irgendwie darauf ausgelegt ist, dass auch so BPOCs irgendwie mitbetrachtet werden.
Total. Und das thematisiert dann wiederum zum Beispiel der sozialistische Feminismus wesentlich mehr als die anderen beiden, die ich gerade vorgestellt habe. Der definiert dann halt auch einfach so die strukturellen Ungleichheiten wie Klassismus, Rassismus, Sexismus und dementsprechend ist das halt nochmal eine andere Art des Feminismus, wie wir jetzt schon vielleicht gemerkt haben. Da haben wir dann zum Beispiel das Thema Care-Arbeit, also die Versorgung von zum Beispiel Kindern oder kranken Angehörigen, die in unserer patriarchalen Gesellschaft, in der wir leben.
Das Patriarchat bedeutet quasi, dass unsere Welt, unser ganzes System für Männer ausgelegt ist und an männlichen Bedürfnissen quasi festgehangen ist. Was aber nicht bedeutet, dass nur Frauen darunter leiden, sondern es können auch Männer unter dem Patriarchat leiden, wie zum Beispiel, dass Männer nicht emotional sein dürfen und so diese unterdrückenden Vorstellungen, wie Männer zu sein haben, sind halt genauso vom Patriarchat geprägt wie Vorstellungen, wie Frauen zu sein haben.
Und in dieser patriarchalen Gesellschaft ist es nun mal so, dass Frauen häufig die Care-Arbeit übernehmen, also die Versorgung von Kindern und kranken Angehörigen. Das wird ihnen quasi zugewiesen und dann unentlohnt zu Hause bleiben, also keiner Lohnarbeit nachgehen und dafür in dieser kapitalistischen Gesellschaft, in der wir dann leben, Nachteile haben, wie zum Beispiel Altersarmut, weil sie halt jahrelang nicht ins Rentensystem eingezahlt haben, weil sie keine Möglichkeit hatten, fürs Alter vorzusorgen, weil sie ja einfach jahrelang durch Kinder, kranke Angehörige etc. zu Hause waren und nicht auf diesem Arbeitsmarkt gearbeitet haben, sondern zu Hause, aber halt für kein Geld. Dann wird teilweise halt diese Care-Arbeit von Frauen, die sagen, ich bin jetzt so feministisch und gehe arbeiten, auf Frauen mit Migrationshintergrund ausgelagert, die dann halt viel zu wenig Geld dafür bekommen, für die Arbeit, die sie machen und damit dann ja auch eine Gefahr laufen, im Alter arm zu sein oder teilweise nicht mal im Alter, sondern halt auch einfach genau zu der Zeit, wo sie arbeiten. Sie arbeiten, aber sie können von dem Geld kaum leben, weil es einfach zu wenig Geld ist, was dann zum Beispiel Haushaltshilfen und so weiter, die dann oft halt an Frauen mit Migrationshintergrund ausgelagert werden, diese Jobs, zu wenig bezahlt werden. Das wird dann dafür gemacht, dass die Frauen ohne Migrationshintergrund sich auf ihre Karrieren fokussieren können, die der Mann ja eh hat, davon abgesehen. Aber da wirken dann halt zum Beispiel Rassismus, Klassismus und Sexismus überein. Und das thematisiert der sozialistische Feminismus zum Beispiel deutlich mehr als der Differenzfeminismus, der halt einfach da quasi gar kein Thema rausmacht. Und wir haben tatsächlich jetzt auch einfach mal ein paar FreundInnen noch gefragt, was sie so unter Feminismus verstehen. Und das hört ihr jetzt.
Feminismus ist für mich inklusiv und empowernd. Feministisch zu sein bedeutet für mich, für Menschen einzustehen, die systematisch benachteiligt und ausgegrenzt werden und das über die Grenzen Deutschlands hinaus. In vielen Ländern der Welt werden Menschen mit Behinderungen, BPOC, Queere und Frauen systematisch unterdrückt. Damit das nicht so bleibt, sollten sich FeministInnen gemeinsam mit ihnen für deren Menschenrechte einsetzen.
Auch wenn es vielleicht pathetisch klingt, bedeutet Feminismus für mich alles, da er mir einfach in jedem Lebensbereich begegnet, beziehungsweise jeder Lebensbereich mich daran erinnert, dass es den Feminismus noch braucht. Feminismus bedeutet für mich Gleichstellung aller Geschlechter und vor allem auf persönlicher Ebene das Auseinandersetzen mit Rollenkonflikten und damit, wie Rollenkonflikte ausgehandelt werden. Das heißt für mich nicht, dass irgendwelche Kategorien abgeschafft werden müssen, aber es muss darüber geredet werden, dass nicht alle gleichberechtigt sind und mit gewissen Rollen auch gewisse Vorteile und Nachteile kommen und dass diese Nachteile immerwährend hinterfragt werden sollten und bekämpft werden sollten.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, es gibt nicht diesen einen Feminismus und viele Menschen verstehen auch viele unterschiedliche Dinge unter Feminismus, auch unter diesem Begriff Feminismus. Ich hätte mich zum Beispiel früher nie als Feministin bezeichnet, weil ich einfach immer dachte, dass Frauen sind, die so dieses super klischeehafte, eklige Bild von Frauen, die sich nie rasieren. Also alle Menschen sollen sich bitte rasieren, wie sie wollen oder auch nicht, aber dass das irgendwie ein ganz ekliges Bild von Feminismus war, so ganz, also ganz misogyn, also ganz frauenfeindlich selbst quasi auch. Wie ist das bei dir?
Bei mir ist tatsächlich also das Gegenteil. Also ich komme aus einem sehr feministischen Haushalt, wo meine Mutter sich selbst auch immer so bezeichnet hat und immer klar war, dass ich Feministin bin. Also es gab für mich eigentlich gar keine andere Wahl in dem Sinne, dass ich bin eine Frau, also natürlich bin ich für meine eigenen Rechte, natürlich bin ich dafür, dass ich die gleichen Chancen habe, die gleichen Rechte, das gleiche Ansehen wie mein Bruder, so, und für mich gab es da überhaupt keine Frage, aber ich habe das schon oft gehabt, das ist echt, ich komme vom Dorf und es ist wirklich dieses radikale Bild von Feministinnen, das ist so schlimm, weil ich habe so viele Diskussionen in meinem Leben schon darüber führen müssen, dass ich nur, weil ich Feministin bin, nicht Männer hasse und dass ich irgendwie eine radikale Feministin bin. Und ich wurde auch immer radikale Feministin genannt oder auch immer gerne im gleichen Atemzug Kampflesbe, was ich immer toll finde, weil das ist ja nicht das Gleiche so. Aber ja, also wenn man halt sowieso, wenn man im Dorf irgendwie so ein bisschen sich einsetzt, also Feminismus wird irgendwie so als aktivistisch betrachtet, was ich denke, was nicht so sein sollte, weil es einfach grundlegende Sachen sind, dann ist man direkt schon super politisch, wenn man sagt, ich bin Feministin. Also die wenigsten Leute, zumindest in meinem Umkreis damals, hatte ich das Gefühl, wussten, dass Feminismus auch für Männer gut sein kann und dass Feminismus generell einfach nicht Anti-Männer ist. Und ja, ich habe mal eine Umfrage gemacht auf Insta tatsächlich, wo ich gefragt habe, ob man Feminist ist oder Antifeminist. Und was halt die Leute,
Antifeminist ist ja auch gleich komplett die
Ja, so, das,
das
ist nicht.
Gegenteil.
Ja, genau.
Also unter Antifeministen versteht man die, die wirklich direkt gegen Feminismus sind.
Ja, so auch gegen Frauenrechte einfach.
Ja.
Und konservative Ansichten haben. Aber
nicht alle konservativen Menschen haben
ja,
antifeministische
nicht alle,
Ansichten.
Genau, aber andersrum schon. Also alle Antifeministen haben auch die konservativen Rollenbilder und so.
Bis rechts tatsächlich auch.
Genau. Und ich habe auf Insta gefragt, ob man sich, also ob die sich als FeministInnen oder als AntifeministInnen bezeichnen würden. Und da ist mir dann aufgefallen, die Leute haben, also viele haben für AntifeministInnen abgestimmt und es ist quasi eher in den Köpfen von den Menschen verankert, was Feminismus ist, als was Antifeminismus ist. Und dann haben die sich mit etwas definiert, was sie wahrscheinlich nicht so unterstützen würden, einfach weil sie dachten, ja, ich bin doch gegen Feminismus. Ich bin doch dafür, meine Freundin soll sich die Beine rasieren und die Kinder bekommen. Obviously, ich meine, Männer können keine Kinder bekommen, also biologische Männer. Und meine Freundin soll den Haushalt schmeißen. Aber keine Ahnung, also es hat mich total verwundert. Einfach, da ist mir aufgefallen, dass viele Menschen irgendwie mit Feminismus noch andere Narrative irgendwie verbinden. Und auch gleichzeitig immer wieder die Frage, ja, wieso brauchen wir denn überhaupt noch Feminismus? Wir sind doch schon komplett gleichberechtigt. So, Frauen haben doch die gleichen Rechte wie Männer. Gesetzestechnisch, ja, so Frauen und Männer sind vorm Gesetz gleichberechtigt.
Da würde ich tatsächlich gerade mal ganz kurz widersprechen oder nicht widersprechen, sondern was ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast, weil du meintest, dass Frauen nach dem Gesetz halt gleich sind, ja, also nach alle Menschen haben die gleichen Rechte und Menschenwürde und so, das definitiv und trotzdem gibt es Gesetze, die auch immer noch darauf hinaus hinwirken, auch wenn es nicht genau so drinsteht, dass Frauen einfach benachteiligt sind, wie zum Beispiel das Ehegattensplitting. Ein Gesetz, was strukturell Frauen benachteiligt, weil es sich dadurch nicht lohnt oder weil es sich dadurch mehr lohnt, dass in einer Ehe eine Person deutlich weniger verdient als die andere und wir wissen alle, und es ist statistisch so, dass das und in allermeisten Fällen die Frau ist, die dann weniger arbeitet, die dann aber halt auch automatisch zum Beispiel auf den Mann angewiesen ist, finanziell und auch im Alter, wieder Stichwort Altersarmut. Aber ich wollte nur sagen, auch die deutschen Gesetze sind nicht alle darauf hinaus oder darauf ausgelegt, dass alle Menschen gleichgestellt sind.
Ja, wenn wir jetzt gesellschaftlich gucken und ins System gucken, es gibt so viele Momente, in denen wir eben noch Feminismus brauchen und ich spreche jetzt hier nur von Deutschland. Es gibt viele Länder, in denen Feminismus halt nicht mal ein Thema ist, wo Frauen nicht zur Schule gehen dürfen. Afghanistan zum Beispiel oder auch im Iran haben wir sehr antifeministische Gesetze. Und wenn wir jetzt über die Momente reden, in denen Frauen in unserer Gesellschaft noch nicht gleichberechtigt sind, dann rede ich jetzt auch nur von Deutschland und sehr eurozentrisch. Wir wollen aber nächste Folge darüber sprechen, warum die Frauen und die Mädchen in Afghanistan zum Beispiel nicht mehr zur Schule gehen dürfen und generell, wie die Frauen in Afghanistan unterdrückt werden.
Und wir haben auch schon darüber gesprochen, wie die Situation im Iran gerade aussieht.
Genau.
Und das könnte tatsächlich, wenn die Revolution glückt, die erste feministische Revolution sein.
Wir haben auch schon letzte Folge darüber gesprochen, warum queere Menschen Diskriminierung erfahren. Also so, man kann sich auf jeden Fall so mehrere Perspektiven auch aus anderen Folgen rausholen. Aber es ist einfach von der Kapazität ein bisschen schwer, alle Länder und alle Situationen, in denen Frauen diskriminiert werden, in einer Podcast-Folge, die nicht zu lange gehen soll, zusammenzufassen.
Richtig.
Ja. Und zu der Frage, ob wir noch Feminismus brauchen, damit wir uns so mal so ein Stimmungsbild beschaffen können, haben wir auch ein paar Freundinnen von uns gefragt, was die so denken, ob wir das noch brauchen oder ob es irgendwie schon überholt ist. Sie haben geantwortet.
Also ich stehe dem Thema Feminismus neutral entgegen. Ich finde es grundsätzlich gut, dass es auf jeden Fall Leute gibt, die sich dafür einsetzen. Und ich finde es natürlich auch wichtig, dass Frauen gerade halt auch in unserer Gesellschaft auf den gleichen Stand gebracht werden wie Männer. Und grundsätzlich bin ich auf jeden Fall dafür und fände es, glaube ich, auch gut, wenn sich noch mehr Leute dafür einsetzen, um einfach mehr Gleichheit für unsere Gesellschaft zu schaffen.
Feminismus braucht es aus meiner Sicht immer noch, weil noch zu viele Frauen und Flinterpersonen einen zu großen Schmerz und eine zu große Wut aufgrund ihrer Benachteiligung durch ihr Geschlecht erfahren.
Ich finde, dass wir immer noch Feminismus brauchen, weil ich als Frau viel mehr für meine Rechte kämpfen musste als mein älterer Bruder. Und ich das in vielen Familien mitbekomme, vor allem in meiner Kultur, dass Frauen nicht so viel zugetraut wird wie Männern, einfach nur aufgrund des Geschlechts. Und das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also ich als Frau will genauso viel machen dürfen und mein eigenes Ding durchziehen wie mein Bruder. Und was er zum Beispiel auch richtig gemacht hat, er ist von zu Hause ausgezogen, als er verheiratet war. Das ist aus kultureller Sicht alles perfekt. Ich will aber nicht mehr dieser Tradition nachgehen. Und ich denke, dass da Feminismus auch eine große Rolle spielt, dass man einfach sagt, okay, eine Frau braucht nicht einen Mann, um alleine zu leben. Eine Frau muss nicht verheiratet sein, um alleine zu leben, sondern sie kann für sich selbst sorgen. Und das versuche ich immer wieder meinen Eltern zu verklickern. Und ich glaube, ich bin jetzt schon durch viele Diskussionen aus der Vergangenheit ziemlich weit gekommen. Aber ich musste halt viel mehr dafür tun, um abends draußen zu sein, um alleine unterwegs zu sein und jetzt auch, dass ich irgendwann ausziehen kann, als mein Bruder, bei dem das alles immer selbstverständlich war, dass er diese Dinge machen darf und selbstständig genug dafür ist.
Also zur Frage, warum brauchen wir noch Feminismus? Ich glaube, oder zumindest, wo sind Frauen in unserer Gesellschaft denn bitte heute noch benachteiligt? So, die haben doch alles, was sie wollen. Sie können wählen, sie können arbeiten gehen, so, sie können auch, also der Vater kann auch zu Hause bleiben. Aber ich glaube, vor allem, wenn du nicht selbst betroffen bist, dann ist es manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, wie es ist, als Frau zu leben. Alleine, was für einen Sexismus man im Alltag erfährt, manchmal als Frau, das ist nicht vorstellbar, wenn man es nicht selbst erlebt. Ob das jetzt irgendwie bedeutet, man wird in der Schule vom Lehrer irgendwie sexistisch angesprochen oder, keine Ahnung, komisch angeguckt, komisch berührt, was alles nicht sein sollte, sowieso als Lehrer. Oder ob das bedeutet, dass man von der Familie irgendwie geslutshamed wird, dass man nicht die gleichen Rechte bekommt wie der Bruder, was Melda auch gerade gesagt hat. Oder ob es bedeutet, dass dein Chef irgendwie dich anders behandelt als deine Kollegen, dass du irgendwelche dummen Sprüche bekommst, weil du bist ja eine Frau und du hast ja immer deine große, große Handtasche dabei. Oh mein Gott, du bist so eine Frau. Das ist so typisch. Und du mit deinem Lippenstift, deinem Make-up, bla bla bla. Also es gibt so viele Beispiele davon, was man als Frau für Sexismus im Alltag erfährt, was wirklich so jeden Tag ist, ob das bedeutet, man wird gecatcalled in der Öffentlichkeit. Also sprich, du willst einfach nur von A nach B laufen, hast ein Ziel vor Augen und dann pfeifen dir Männer hinterher, dann wird gehupt, dann werden dumme Sprüche
Ja,
nachgesprochen.
dumme Sprüche. Ich hatte mal einen, der hat mir hinterhergerufen aus dem Auto. Und da rief er, Fickbar!
Alter.
Und ah, ich habe was
Ich
geheult.
schwöre, ich habe so viele meine männlichen Freunde, als die so, ich bin jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Und meine männlichen Freunde waren so schockiert, als sie mal mit mir gefahren sind und gemerkt haben, dass literally jeder zweite LKW hupt und jedes fucking Auto hupt. Oder wenn du alleine fährst, wie unsicher das teilweise ist, weil du so, du willst einfach nur irgendwie deinen Weg beschreiten. Plötzlich halten Autos an und irgendwelche komischen Leute sprechen dich an und du bist als Frau einfach so nicht sicher in der Öffentlichkeit.
Oder auch abends. Ich habe da gestern noch mit einem Mann drüber gesprochen und habe gesagt, da war eine Szene im Fernsehen, wo ein Mann alleine nachts durch eine Straße gelaufen ist.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, das wird mir im Leben nicht einfallen. Ich kriege jetzt schon Beklemmungen, weil ich sehe, wie da jemand alleine durch eine Straße geht.
Ja.
Und dann meinte er, naja, aber darüber, also er wird es schon machen. Und ich fand so diesen Unterschied krass, weil ich habe schon beim Gucken Beklemmungen gekriegt, weil ich dachte, boah, da passiert gleich was. Und ich war schon so angespannt, nur weil ich bei einem Film davor saß und das quasi gesehen
Ja.
habe. Und neben mir wurde dann einfach also gesagt, nee, nee, also das ist ja nicht so das Problem.
Das finde ich richtig schlimm, aber ich kenne das halt auch von anderen Frauen, die da dann quasi, also ich bin sehr vorsichtig, was das betrifft und das wird mir immer gerne als paranoid irgendwie ausgelegt,
Ja.
einfach weil ich wurde erstens so erzogen und zweitens habe ich schon genug Erfahrungen gemacht, wo ich nach Hause gerannt bin, wo ich von, ich hatte das noch vor 2 Tagen, ich wollte nach Hause gehen, ich war irgendwie um 1 Uhr nachts oder so auf dem Weg zur U-Bahn im Wedding und vor mir war die ganze Zeit ein Mann, der sich die ganze Zeit zu mir umgedreht hat und die ganze Zeit mich angeguckt hat, dann bin ich stehen geblieben und dann ist er auch stehen geblieben. Und ich dachte mir so, Digga, ist das dein Ernst? Ich will einfach nur nach Hause gehen. Ist das so schwer? Deswegen, immer wenn man nach Hause fährt als Frau, schreibt man seinen Freunden, ja, ich bin jetzt unterwegs oder ich bin jetzt angekommen und man achtet einfach anders aufeinander und man kann das, glaube ich, als Mann nicht nachvollziehen.
Ich bin der Meinung, dass wir Feminismus in der heutigen Gesellschaft definitiv brauchen, denn Frauen werden noch immer in so vielen Aspekten des alltäglichen Lebens benachteiligt und es hört irgendwie einfach nicht auf. Egal, ob man jetzt von der Gender Pay Gap spricht oder von der Anzahl an Frauen in Führungspositionen, aber natürlich auch von ganz, ganz anderen schlimmen Sachen wie Catcalling oder sexuellen Übergriffen. Frauen haben auch sehr viel mehr gesellschaftlichen Druck auf sich, wenn sie Karriere machen wollen, wenn sie ein, ich sag mal, lebendigeres Sexleben haben. Das alles macht ihnen sehr viel mehr zu schaffen als Männern und ich bin einfach der Meinung, das muss aufhören.
Ich habe auf TikTok gefragt, was Frauen machen würden, wenn 24 Stunden mal keine Männer existieren würden. Und die meisten haben geschrieben, dass sie einfach mal nachts alleine rausgehen würden, dass sie einfach anziehen würden, was sie wollen, ohne geschämt zu werden, oder dass sie im Club feiern gehen würden, ohne dass sie irgendwie eklig angemacht werden von Männern. Und das waren echt so überwiegend die Antworten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Männer das gleiche antworten würden. Weil, ja, keine Ahnung, ich meine, als Mann kannst du nachts draußen rumlaufen und musst nicht Angst davor haben, dass ein Auto anhält
Und
und
dir rausruft, dass du einen geilen Arsch hast.
ja, und das sind echt so die Sachen, die du nur im Alltag erfährst, ne? Also
Total, weil dann kommt ja auch noch diese Ebene, diese ganze strukturelle Ebene dazu. So, die Diskussion hatte ich auch letztens. Ich finde es so krass, weil so, es fängt ja schon damit an, dass du, wenn du eine Frau bist, oder von Menschen als Frau gelesen wirst vor allem, also so gesehen wirst als Frau, dann beginnt es ja schon bei der Jobsuche, wenn du jünger dir einen Job suchst. Die ersten Jobs, dann beginnt es ja schon bei der Jobsuche, dass sobald du in einem gebärfähigen Alter bist, gefühlt Männer, die ja oft in diesen Positionen sitzen, wo sie Menschen einstellen, Schiss kriegen, dass du könntest ja schwanger werden. Und deswegen müssen wir mal gucken. Und wie sieht denn die Familienplanung aus? Per Gesetz ist es verboten, diese Frage zu stellen und die muss auch niemand beantworten. Aber ich finde auch schon diese Tatsache, dass das Gedanken sind, die Menschen haben, weil, oh Gott, was ist, wenn die schwanger wird? Hä? Nur weil ich einen Uterus habe, heißt das zum einen nicht, dass ich direkt schwanger werde und zum anderen ist es nicht dein Ding.
Voll, also ich meine, was hat das denn Arbeitgeber anzu? Also ich finde, wenn man auch schon so beim Thema Kindersachen, Kinder kriegen und so ist, zum Thema Verhütung, so Verhütung ist absolute Frauensache. So, die Frauen kriegen Pillen verschrieben, die echt ernsthafte Krankheiten auslösen können. Der Nebenwirkungenzettel ist länger als jedes Testament. Kann man das damit vergleichen?
Weiß
Es ist
nicht.
auf jeden Fall fucking lang. Das ist so viel und da steht immer so, ja, möglich, möglich, möglich. So, und meistens kriegst du was als junges Mädchen in deinen Teenagerjahren verschrieben. Ob das jetzt wirklich wegen Verhütung ist, manchmal auch wegen Hautproblemen, manchmal auch, weil man hat Schmerzen, wenn man seine Periode hat. Und übrigens, letztens kam auch ein Report raus, dass das Risiko auf Brustkrebs um 25% steigt, wenn du die Pille nimmst. Das ist nicht, damit ist nicht zu spaßen. Die Pille kann wirklich langanhaltende Folgen mit sich tragen, die vielleicht auch einfach irreversibel sind, die nie wieder zurückgehen.
Und gleichzeitig gibt es aber auch Krankheiten, wo die Pille tatsächlich gut ist. Aber ich finde auch so diese, also wo die Pille hilft. So Endometriose ist, glaube ich, so eine Krankheit. Lustigerweise auch noch ein strukturelles Problem, was wir da haben, nämlich viel zu wenig erforschte Krankheiten, die nur bei Frauen auftreten oder hauptsächlich bei Frauen
Oder
auftreten.
generell
Gesundheit.
Krankheiten äußern sich auch anders bei Frauen als bei Männern
Genau,
oft.
richtig. Also da hätten wir noch einen neuen Punkt, was ich aber eigentlich sagen
Viel
wollte.
weniger Frauen werden mit ADHS und so identifiziert, also diagnostiziert, weil die Diagnosen quasi auf das männliche Verhalten irgendwie geprägt sind.
Ja, genau. Also wir merken schon, wir kommen hier von einem Thema ins nächste. Was ich eigentlich zur Pille noch sagen wollte, es gibt ja genügend Krankheiten, wo die Pille tatsächlich auch hilft. Und dann gibt es wiederum auch so dieses auch irgendwo frauenfeindliche Narrativ und das, was oft irgendein Moment, finde ich, was ich immer wieder in den sozialen Medien sehe, die Pille komplett verteufelt wird. Aber irgendwie, du machst es nie richtig. Das ist bei Kindern so, das ist bei der Pille zum Beispiel so, das ist egal, was du machst
Ja,
es
bei
nicht
jedem
richtig.
Thema.
Genau.
Wir brauchen immer noch Feminismus in unserer Gesellschaft, weil zum Beispiel in der medizinischen Forschung Krankheiten, Behandlungsmethoden, aber auch Medikamente immer noch überwiegend an cis-männlichen Probanden erforscht werden Und das führt zum Beispiel dazu, dass Diagnosen von ADHS zu Herzinfarkt in nichtmännlichen Personen häufig später oder gar nicht diagnostiziert werden. Und das hat ganz oft wirklich fatale Konsequenzen. Und um allen Menschen Zugang zu adäquater medizinischer Versorgung zu bieten, brauchen wir unbedingt eine feministische Forschung und brauchen wir ganz dringend Feminismus in unserer Gesellschaft.
Es ist halt einfach wichtig, dass auch so Ärzte sensibilisiert werden, wenn es um die Pille geht und das nicht so leichtsinnig verschrieben wird und am Ende Frauen ihr Leben lang mit irgendwelchen Folgen davon zu leiden haben und das nur, weil Verhütung Frauensache ist und damit Männer mehr Spaß haben. Zum Thema Pille, es gibt Forschung und es gibt Entwicklungen für eine Pille für Männer, aber die wurde dann irgendwann beendet, weil die Nachwirkungen für Männer seien zu groß gewesen, weil sie dann die Libido irgendwie kleiner geworden wäre, was halt zum Beispiel auch eine Nebenwirkung der Pille ist bei Frauen. Also die Lust auf Sex wird geringer. Ich glaube, was so oft in der Diskussion ist und wo ich auch in letzter Zeit mehrere Videos so gesehen habe, ist so der Gender Pay Gap, weil es gibt da zum Beispiel einen Unterschied zwischen, also werden Frauen schlechter bezahlt als Männer und es gibt vom Statistischen Bundesamt da jedes Jahr wird der Gender Pay Gap vom Jahr davor veröffentlicht und fürs Jahr 2022 ist er zum Beispiel so ausgefallen, dass der unbereinigte Gender Pay Gap 18% war und der bereinigte 7%, also Frauen haben unbereinigt 18% weniger verdient. Das bedeutet, es wurden alle Berufe, alle Frauen miteinander verglichen und der wird immer kritisiert, weil dabei nicht beachtet wird, dass Frauen oft Berufe haben, die einfach schlechter bezahlt werden und das nicht bedeutet, dass Frauen von einem Arbeitgeber weniger Geld bekommen. Aber der bereinigte Gender Pay Gap sagt halt eben genau das, dass Frauen für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen und der liegt bei 7%. Und was ich bei der Kritik an dem Gender Pay Gap immer so nervig finde, ist, es wird immer so gesagt, ja, aber Frauen arbeiten einfach in schlechter bezahlten Berufen, das ist halt so, da sind seltener in Führungspositionen. Und ich denke mir so, ja, aber du hast doch gerade ein Argument angeführt, was so 1000 Fragen aufführt. So, warum sind die Berufe, die typischen Frauenberufe, sind viel schlechter bezahlt als typische Männerberufe?
Ja.
So, das ist ein komplett strukturelles Problem. Das sind Care-Arbeit-Jobs, die früher gar nicht bezahlt wurden und jetzt schlecht bezahlt werden. Warum sind viel weniger Frauen in Führungspositionen als Männer? Weil die karrieretechnisch oft ausgebremst werden, dadurch, dass die Kinder bekommen und dann einen schwereren Berufseinstieg haben. Es gibt auch Statistiken und Untersuchungen, dass der Anstieg der Karriere quasi von Frauen und Männern komplett gleich verläuft, bis die Frau im gebärfähigen Alter ist und dann sinkt das ab, weil Frauen kriegen Kinder und arbeiten danach nur noch in Teilzeit oder haben weniger Möglichkeiten, um irgendwie noch nebenbei sich weiterzubilden. Und ihre männlichen Kollegen sind dem dann quasi überlegen.
Und es gibt auch Statistiken, die sagen, dass das durchschnittliche Gehalt von Frauen rapide sinkt mit jedem Kind, was sie bekommen. Und tatsächlich das Gehalt von Männern mit jedem Kind steigt. Und da denke ich so, wo sind wir angekommen?
Auch zum Thema bezahlte Arbeitszeit noch. Es gibt so einen Gender Hours Gap. Da geht es darum, ja, wie viel Zeit, die gearbeitet wird, auch bezahlt wird, wie viel bezahlte Arbeitszeit es gibt. Und da ist der Unterschied dann bei 39% auf dem Arbeitsmarkt, auch vom Statistischen Bundesamt. Also bedeutet, dass Frauen halt, wie wir auch schon gesagt haben, viel öfter unbezahlt arbeiten. Und was ich auch noch schnell sagen will zum Thema Führungsposition: Deutschland liegt im Vergleich zu anderen Ländern im unteren Drittel, wenn es darum geht, wie viele Frauen an einer Führungsposition sind. 2021 waren es 29,2%. Und die meisten sind zwischen 25 und 34 Jahren. Insgesamt in der EU ist der Durchschnitt bei 34,7% an weiblichen Führungspositionen. Und ein Moment, wo Frauen auch Diskriminierung erfahren, ist, wenn es um Mord an Frauen geht. Frauen erfahren ja auch viel Gewalt in ihrem Alltag und werden oft von ihren Partnern oder Ex-Partnern umgebracht. Also das nennt man auch Femizide, wenn Frauen umgebracht werden, weil sie auch eine Frau sind und in so einem macht- und hierarchischen Verhältnis, wo das so sehr geschlechterspezifisch ausgelebt wird. Wir hatten zum Beispiel 2021 113 Fälle von Frauen, die von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht wurden.
Bist du sicher, dass das so wenig waren?
Das ist nur das, was vom Bundeskriminalamt quasi erfasst wurde. Es gibt immer eine Dunkelziffer und Zahlen sind auch immer nur relativ. Das sind immer nur die erfasst wurden. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass also Opfer von Partnerschaftsgewalt werden zu 90% Frauen. Ja, neben dem Tod gibt es natürlich auch noch weitere Gewaltformen, zum Beispiel körperliche und psychische Gewalt. Und da gab es 2021 laut BKA 146.655 Fälle, also fast 150.000 Fälle. Und das sind auch wiederum nur die, die erfasst wurden. Und das sind Sachen, da fragt man, also das sind so strukturelle Probleme, die gesetzmäßig einfach schwer sind, irgendwie zu verringern.
Ja.
Also wie willst du das irgendwie gesetzlich verhindern?
Alle merken, Feminismus ist ein Riesenthema, ein riesengroßes Thema. Und es gibt nicht den einen Feminismus. Und es gibt aber viele Gründe, feministisch zu sein und warum wir Feminismus noch brauchen. Danke da auch an unsere Freundinnen, die uns da ihre Antworten geschickt haben. Und ich würde sagen, wir lagern die Diskussion nochmal aus und vielleicht lagert ihr die Diskussion auch einfach nochmal aus und diskutiert mit FreundInnen darüber und überlegt, ob und warum ihr feministisch seid oder auch nicht. Und dann hören wir uns nächstes Mal mit einem ebenfalls feministischen Thema.
Genau, ihr könnt uns auch gerne auf Insta schreiben, da heißen wir @politversum oder per Mail an politiversum@gmail.com. Da ja, nehmen wir gerne eure Erfahrungsberichte, eure Meinungen entgegen. So, ihr könnt gerne mit uns rumdiskutieren, wenn ihr jetzt der Meinung seid, Feminismus ist so überholt. Männer haben doch viel, haben es viel schwerer in unserer Gesellschaft und irgendwie, keine Ahnung, uns jetzt sagen wollt, warum, also in welchen Situationen Männer zum Beispiel diskriminiert werden. So, das könnt ihr uns gerne schreiben. Es gibt auf jeden Fall auch viele Situationen, in denen Männer benachteiligt sind. Thema Sorgerecht. Und ja, deswegen, also wir wollen nicht ausschließen, dass Männer immer das bevorzugte oder immer das nicht diskriminierte Geschlecht sind, aber man kann einfach unterm Strich, glaube ich, wenn man jetzt allein diese Auflistung an Sachen, wo Frauen diskriminiert werden, sieht, sagen, ja, Frauen haben aber literally so jeden Tag leben sie mit Diskriminierung und das, obwohl sich echt in den letzten 100 Jahren allein oder allein in den letzten 30 Jahren hat sich so unglaublich viel verändert in Deutschland. Trotzdem haben wir noch einen Weg vor uns, einen weiten Weg. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt.
Ich auch, definitiv. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bis dann.
Tschüss.